ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Wenn du anfängst, so zu dir zu finden, egal in welcher Form, für mich war ganz schwierig, mich selbst zu fühlen. Was mag ich überhaupt? Weil ich aufgewachsen bin mit, was, dahin willst du? Nein, 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 da gehst du nicht hin. Du gehst schön in diese Richtung so, ne? Und das ist wie so eine Pflanze, die, wenn sie anfängt, in irgendeine Form zu wachsen, dann so schnipp, nee, 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 da wächst du nicht lang. Also das ist jetzt ein bisschen fies gesagt, meine Eltern sind ganz nett, aber das war so ein bisschen so eine Dynamik. Und wenn du damit aufwächst, spürst du dich nicht, dann weil du dir nicht mehr vertraust. Wer bist du?
Radio 1, Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Jede Woche sitzt mir ein interessanter Mensch gegenüber, eine interessante Person, die ich vorher gebeten habe, 8 Songs aus ihrem Leben mitzubringen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Bist du ein Mann oder eine Frau? Wo lebst du? Was machst du beruflich? Dieses gegenseitige Abklopfen auf gewisse Kriterien hilft uns dabei, ein Gegenüber einzuschätzen. Jedenfalls war das früher so. Denn so langsam werden die Begrifflichkeiten um Männlichkeit und Weiblichsein neu definiert. Peu à peu. Neue Jobmodelle verändern die Arbeitswelt und was den geografischen Lebensmittelpunkt angeht, ist seit der Digitalisierung und Homeoffice sowieso ganz viel passiert. Dafür, dass man auch ohne Eindeutigkeit ein ziemlich interessantes und erfülltes Leben führen kann, ist unser heutiger Gast ein wunderbares Beispiel. Annick Adell studierte Jura und besitzt eine Zulassung in Deutschland und den USA. Annick ist genderfluid oder zumindest non-binär. Lebt in den USA, aber auch in Berlin. Arbeitet überall auf der Welt, in Amsterdam oder Paris, aber eben nicht nur als Top-Juristin, sondern auch als Stand-Up-Comedian. Ein Wanderer zwischen den Welten. Und überhaupt, Eindeutigkeit ist so 90er.
Herzlich willkommen, Annick.
Ja, vielen, vielen Dank. Was für eine tolle Intro.
Wie schön. Und möglicherweise wird oder wahrscheinlich wird auch für die Hörerinnen und den Hörer an dieser Stelle eben auch schon klar, Eindeutigkeit ist schwierig. Ich muss nur einen Weg finden, wie ich nicht so auf Eierschalen laufe, wie es für dich am besten ist. Und ich habe mich kaum vorbereitet. Wir haben darüber gesprochen. Wir kennen uns persönlich, wir sind befreundet. Das ist schon ganz, ganz lange her, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Wir haben gerade versucht, es zu rekonstruieren. Ich habe dich als Frau kennengelernt und du hast in einem Interview mal gesagt, dir ist es nicht ganz so wichtig, dir kommt es darauf an, dass sich beide Seiten gut fühlen und irgendwie hast du auch, glaube ich, gesagt, ich überlasse es der Person auch eben, wie sie mich einschätzt oder wie sie mich sieht oder so ähnlich.
Ja.
Würdest du sagen, das ist noch so?
Ja und nein, also ich finde immer noch super toll, wenn Leute einfach das sagen, was sie empfinden. So, und wenn sie mich sehen und sagen, ich fühle dich als eine Frau oder ich kenne dich auch als eine Frau, das ist ganz oft bei Personen, die mich aus der Vergangenheit kennen, noch so, dann will ich lieber, dass die sich mit dem Pronomen wohlfühlen, mit dem sie mich ansprechen, als dass sie sagen, krampfhaft, oh Gott, jetzt habe ich das falsche Pronomen benutzt und so weiter. Und am Ende des Tages ist es eine Intention, glaube ich. Also wenn mich jemand absichtlich so benennt, wie er denkt, dass es richtig wäre, dann habe ich damit, glaube ich, ein Thema. Aber wenn er einfach damit geht, was er gerade empfindet, dann finde ich das absolut toll. Und so halte ich es auch nach wie vor. Ich fühle mich manchmal selbst jetzt ein bisschen schwieriger, wenn Leute sagen, die Frau oder das Mädchen oder meine Mutter sehr gerne, meine Tochter. Dann denke ich immer so, okay, aber es ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Das ist wahrscheinlich, habe ich auch so überlegt, das Schwierigste und das vielleicht sage ich jetzt aber ganz hypothetisch, was sich möglicherweise am leichtesten verzeihen lässt, obwohl es aber wahrscheinlich auch das die dünnhäutigste Verbindung ist zwischen Eltern und Kindern. Warum bin ich aber dein Kind? Warum muss ich jetzt deine Tochter sein? Aber ich glaube, wenn man als Mutter ein Mädchen zur Welt gebracht hat und möglicherweise auch noch mit einem anderen Wertesystem ein Leben lang konfrontiert war, ist das wahrscheinlich so ein Prozess, in den du uns vielleicht so ein bisschen mit reinnimmst. Also es gibt wirklich extrem viele Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Auch eben deinen sehr spannenden Split zwischen diesen doch sehr, sehr unterschiedlichen Berufen. Wahrscheinlich sagst du jetzt, so unterschiedlich sind die gar nicht. Jura und Comedy. Mhm. Gibt es eine Überschneidung?
Ja, also die meisten, die mich kennen aus dem Jura-Beruf, sagen, ja, da hast du ja ganz schön viel Material, was du in die Comedy mit reinbringen kannst. Weil Corporate oder Gesellschaftsform oder das Leben in einer Firma ist ja einfach auch ganz oft Comedy. Ja, erlebst du Sachen, Büropflanzen oder ja, du denkst so, stimmt. Oh Gott, warum gibt's die eigentlich noch? Das Offsite, also auf Deutsch gesprochen, wenn man sich draußen trifft und zusammen so Teamarbeit macht und solche Dinge. Da passieren ja die lustigsten Dinge und du denkst, oh Gott, wenn jetzt eine Kamera da wäre, das wäre einfach nur lustig. Insofern gibt es natürlich in der Firmenwelt, aber ich glaube, viel hat mit Sprache zu tun. Ich bin ja Jurist, insofern ist mein Leben sehr viel mit Sprache gestaltet und da ist eine Überschneidung definitiv, ja.
Okay. Fiel es dir leicht, die Musik auszusuchen?
Ja.
Das sagen die wenigsten, irgendwas stimmt da nicht.
Echt?
Bist du ganz schnell vorgegangen oder hast du dir Zeit genommen?
Ich habe mir Zeit genommen, ich habe es sacken lassen und habe immer mal wieder, wie ich das auch mit der Comedy mache, wenn mir was einfiel, beim Yoga machen, beim Spazierengehen in New York irgendwo, wenn mir was einfiel, ich dachte, ach, das ist ein guter Song für die Zeit. Ich sollte das ja so ein bisschen auch an die Zeiten anpassen. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen reingefühlt. Also welcher Song steht denn für dieses Thema? Und dann hatte ich so irgendwann so eine Shortlist von 12 und dann habe ich irgendwann gekürzt und dann war ich irgendwann bei 8.
Sehr gut.
Ja.
Genau genommen bei 9. Das heißt, wir müssen nachher noch einen streichen. Mal sehen, welcher es dann sein wird.
Da hast du recht.
Festhalten würde ich gerne an Francis Cabrel, wenn ich sie richtig ausspreche. Ist es eine sie?
Nein,
es
ist ein Mann.
Es ist ein er. Ah, Francis, okay, könnte man auch so, ja. Hors Saison.
Ja.
Warum dieses Lied?
Oh. Einfach ein ganz tolles Lied von dem Gefühl, von der Stimmung, die darüber kommt. Es ist, er besingt letztlich eine Stadt, die außerhalb der Saison sich befindet. Also das ist eine Touristen-, aber auch Hafenstadt. Und da sind die Touristen gegangen. Und jetzt ist es da ruhig und die Einheimischen kehren wieder. Und es wird so eine, natürlich ist auch das Wetter schlechter, ne? Es ist eben nicht mehr dieser Sommer. Und es hat vom Gefühl her so ein ganz tolles, ja, so eine ganz tolle Stimmung. Und es erinnert mich auch ganz viel an Frankreich. Ich habe ja.
Du wurdest da geboren. Wo wurdest du geboren?
In Paris, genau genommen im 11. Arrondissement. Und
wie ist das 11. Arrondissement? Durch was kennzeichnet sich das?
Ja, ich bin da neulich gewesen. Jetzt können wir die Brücke zurückschlagen zum Gender, aber ich bin da neulich gewesen an meinem Geburtstag. Und habe so reflektiert, das ist das erste Jahr, in dem ich so ein bisschen mich in meiner Haut super wohl fühle.
Das erste Jahr?
Das erste Jahr, wirklich.
Oh.
Und ich glaube, das hatte so ein bisschen, es klingt jetzt komplett pathetisch, aber es hatte so ein bisschen was von Wiedergeburt im weitesten Sinne, okay? Ja, ja, ja. Bisschen kitschig, muss sagen.
Aber dann musst du auch Renaissance sagen.
Okay.
Und wir lassen uns jetzt auf diesen Song ein.
C'est le silence qui se remarque le plus.
Francis Cabrel, hors saison. Annick Adel ist heute hier zu Gast. Stand-up-Comedian, Jurist, / ja doch, Jurist, du hast dich eben auch als Jurist bezeichnet. Mhm. Gehen wir an den Punkt zurück, an dem dein Leben begann, im 11. Arrondissement. Durch was gekennzeichnet? Also worin unterscheidet sich das 11. Arrondissement beispielsweise vom 2.?
Oh Gott, also so gut kenne ich mich nun auch wieder nicht aus.
Ist das nicht so ähnlich wie in Berlin, dass man sagen würde, dass die, also weil in Berlin, finde ich, ist es ja schon wie so ein, ich finde, wer auf Berlin schaut, schaut im Grunde auf so einen Mikrokosmos Deutschlands, weil so unterschiedliche Bezirke, ne, von sehr still und sehr gediegen hin zu crazy, laut, verrückt, ausgefranst, kaputt, alles.
Stimmt.
Und wie ist es in Paris?
Ich jetzt müsstest du einen Pariser fragen, aber ich glaube, im Endeffekt ist es mit Sicherheit auch so ein bisschen so. Das 11. Arrondissement ist, glaube ich, eine gute Mischung. Es heißt schon das Faubourg Saint-Antoine, also das ist so schon ein bisschen was Netteres, weil es auch so ein bisschen nah an den Vororten von Paris ist und die Vororte sind ja manchmal so ein bisschen netter und gediegener.
Was ist denn netter?
Gediegener, glaube ich.
Ja. Ich dachte, die Banlieues sind wild und
manche. Und aber die auf der Ostseite sind, glaube ich, ganz okay. Ach, so. Und soweit ich es mitbekommen habe, ist das 11. ganz nett. Also es ist durchmischt, da sitzen die Familien genauso wie natürlich die diversifizierten Menschen mit welchem Hintergrund auch immer. Und es gibt aber auch junge Leute und Universitäter. Also ich glaube, es ist relativ gemütlich. Wahrscheinlich würde ich es in Berlin gleichziehen mit Schöneberg, wenn ich ehrlich bin.
Wenn ich war irre lange nicht in Paris, ich habe das Gefühl, da stehen nur diese ganz eleganten Altbauten mit diesen unglaublichen steinernen Kaminen noch in diesen riesengroßen Wohnungen. Ist das so ein Haus gewesen, in dem du aufgewachsen bist?
Gar nicht.
Oh.
Oh ja. Wir haben tatsächlich auch gar nicht in Paris gelebt, wir haben in Vincennes gewohnt und Vincennes ist ein Banlieue vor Ort, der sich, glaube ich, auszeichnet dadurch, dass er ganz hübsch aussieht wie so eine Kleinstadt in Frankreich generell, aber er ist ein ganz einfacher Stadtteil, wo die einfacheren Familien leben. Meine Eltern waren ganz arm, als sie nach Paris gezogen sind.
Von wo?
Von mein Vater von Würzburg, meine ich, und meine Mutter aus Stuttgart. Meine Mutter kommt ursprünglich aus der Slowakei, aber hat in Stuttgart gewohnt und war da Lehrerin und war ganz glücklich und dann hat sie meinen Vater kennengelernt.
Und dann ging es
wurde sie komplett unglücklich. Nein.
Aber warum dann nach Frankreich? Warum sind beide nach Frankreich gegangen?
Ja, weil mein Vater dann bei einer französischen Uni angefangen hat zu studieren und er hat sich beworben, hat eigentlich gedacht, glaube ich, er wird nicht genommen, weil in Frankreich ist das Studiumsystem ja so hart. Und dann ist er aber doch angenommen worden und dann hat man meine Eltern mal verliebt. Meine Schwester war schon da, dann hieß es, natürlich gehen wir nach Paris.
Und
dann
bien sûr.
Bien sûr, und dann haben sie es aber leider nicht leisten können, weil es hier très très cher nach Paris. Und dann haben sie gedacht, weißt du was, dann ziehen wir einfach in irgendeinen Vorort. Und dann haben sie geguckt, wo es am schönsten ist. Mhm. Und ich überlege jetzt tatsächlich, dass das mein Alterswohnsitz wird. Also da schließt sich immer so ein Kreis, das ist total lustig.
Also ich habe nirgendwo eine Altersangabe gefunden. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so tief in die Recherche eingestiegen, weil ich da wahrscheinlich aus deinen Comedy-Programmen, die man sehen kann, runterrechnen müsste, was ist Realität, was ist eine Pointe, das ist immer wirklich sehr, sehr undankbar. Mhm. Deswegen frage ich dich, du musst es nicht genau sagen, dein Geburtsjahr, ist das okay oder in etwa drumherum?
Drumherum.
Gut, wobei du ziemlich alterslos wirkst, finde ich. Also ich kenne dich jetzt bestimmt 15 Jahre, vielleicht länger, und du hast dich vom Typ her wirklich, es ist interessant, das ausgerechnet bei dir zu sagen, vom Typ her nicht verändert, aber du siehst immer nicht aus, als wärst du älter geworden.
Okay, danke schön. Und witzigerweise ist es aber auch fast ein Witz, weil du sagst, manchmal sage ich so, ich bin 38 und dann sagen die auch, ach, du siehst aber 10 Jahre jünger aus. Ich frage mich, wann das aufhört, weißt du?
Ich frage mich sowieso, woran das festgemacht wird. Ja. Ich werde nie vergessen, dass ich mal mit Ende 30 meiner Meinung nach einen Joke machte zu dem Gesellen meines Schornsteinfegers und sagte, naja, nächste Woche, wenn ich meinen 60. feiere, und der einfach nur weiter mit mir sprach. Nein. Und sagte, wie viele Gäste kommen denn? Nein. Und so weiter und so fort. Und da habe ich so gedacht, mach keine Witze mit deinem Alter und geh raus damit, ja, ist ganz egal.
Hast du schon recht. Ich glaube, ich bin ein bisschen geschädigt durch Los Angeles, wo es wirklich dich schädigt, wenn du zu alt wirst. Also da wirst du einfach kategorisch in Amerika, weil es so viele Comedians gibt, wirst du kategorisch gleich in so eine Schublade gesteckt, so, ah ja, dann ist er nicht relevant. Tschüss. Ist ein bisschen so.
Ich weiß, dass
egal.
Marketing oft vielleicht auch schon immer so funktionierte, dass alle so auf die Jungen setzen.
Ja. Ich glaube, das ist eine Sicherheitsfrage, Selbstbewusstseinsfrage. Das ist ja genauso, wenn ich überlege, was ist mein Publikum? Und dann kann ich überlegen, oh, ich hätte gerne die und die und die und die. Aber am Ende des Tages, ich habe einen bestimmten Humor, den ich lustig finde. Und wenn ich Leute finde, die diesen Humor genauso lustig finden, dann ist es mir egal, ob die jung, alt, dick, dünn, was auch immer sind. Aber da gehört ein Selbstbewusstsein dazu, weil am Anfang denkst du, oh Gott, ich muss alle erreichen oder oh, ich muss die Jungen, die Gen Z was machen. Und irgendwann bist du als Comedian sowieso, glaube ich, an dem Punkt, wo du sagst, ich mache jetzt einfach das, was ich lustig finde. Und dann wird es schon irgendjemanden geben, der das auch lustig findet.
Ich denke auch.
Ich glaube, so ist das mit dem Selbstbewusstsein generell. Und insofern hast du recht, es kommt nicht darauf an, dass jemand jung ist oder ob der Podcast jetzt die Jungen anspricht, ja.
Also man kann sicherlich nicht verhehlen, dass es neue Infrastrukturen gibt, dass es eine neue Art von Aufmerksamkeitsspanne, wir haben vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen und so weiter. Also ein paar Sachen haben sich natürlich verändert, aber ich sage das jetzt tatsächlich nicht, um Radio 1 besonders zu schmeicheln, aber ich glaube, dass dieser Sender über so viele Jahre deswegen so erfolgreich ist, weil er mit seiner Zielgruppe älter geworden ist. Und das habe ich an Radio 1 immer gemocht, egal wer diesen Sender geführt hat, dass es nicht darum ging, sich bei der nächst jüngeren Generation so anzubiedern, ne? Wo es plötzlich heißt, so Leute, jetzt müsst ihr hier aber mal irgendwie jünger sprechen oder wir müssen jetzt mal die ganze Mannschaft austauschen oder so, sondern man bleibt so beieinander und das ist so Win-Win. Für beide Seiten ist es ein Erfolg und
Diversifizierung.
Diversifizierung. So. Musik. Ich muss hier die Liste finden. Hier ist sie.
Oh, darf ich da reinlachen, während du redest?
Du darfst in alles lachen.
Oh, ich versuche immer, mich zurückzuhalten.
Warum?
Zu machen. Ja, weil ich denke, deine Sprechstimme muss kommen und ich soll nicht reagieren in der Zeit.
Bist du verrückt?
Echt? Okay, gut.
Komm, jetzt lach mal in was rein, was ich sage. Jetzt, komm, ich rede einfach. Super, guck.
Echt?
Okay. Es läuft.
Alright.
Du hast Europe, the final.
Oh Gott. Das ist fast ein bisschen peinlich, aber es ist irgendwo auch cool.
Nein, es gibt keine peinliche Musik.
Stimmt.
Aber gib uns doch ein Stichwort für die Situation, in der du dich befunden hast, warum du dieses Lied jetzt hier ausgesucht hast. Was war das damals?
Finde ich übrigens das Schöne an diesen Sachen, weil diese Musik sich aussuchen, zwingt einen in diese Situation wieder zurück, wo man sich erinnert an diese Musik. Ne? Also man ist wirklich dann in diesem Moment. Also ich bin in diesem Moment, wo ich The Final Countdown von Europe höre, in dem Spielzimmer meines Freundes Fabian, mein bester Freund, seit wir denken können. Und wir haben wahrscheinlich gerade Fußball gespielt, wir sind zurückgekommen und jetzt fängt so dieses Alter an, wo man denkt, ja, wir müssen cool sein und Musik hören. Und dann haben wir im Radio wahrscheinlich dieses Lied gehört und wir so, oh, das ist es. Und dann sind wir in irgendeinen Laden gegangen, wahrscheinlich Kaufhof oder sowas Hübsches, und haben uns die erste Langspielplatte Single gekauft. Wie hat man das gesagt?
Entweder oder, Single oder LP.
Okay, Entschuldigung.
LP hat man nie gesagt, also LP oder Single,
also
Langspielplatte.
Wir haben uns die erste erste Single gekauft, meine Güte. Und diese Single war... Und ich fand auch einfach, ehrlich gesagt, das Cover so toll.
Also ich habe es jetzt nicht vor meinem inneren Auge.
Weißes Cover. Und stell dir Milli Vanilli vor, nur auf Rockband gemacht. So. Und ich fand diese zwei einfach so cool. Wahrscheinlich ist es falsch, es ist egal. Aber in meinem Kopf ist es so drin. Und dann haben wir das hoch und runter gehört.
Milli Vanilli in Rock?
Ja.
Okay.
Einfach coole Jungs. Wow. So ein bisschen, weißt du, John Donovan, wie hieß der Typ von Miami Vice? So.
Don Johnson. Don Johnson sieht...
Ich bin so schlecht mit Namen.
Okay, alles klar, wir hören's. hörbar@radio1.de. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, wenn Sie dieses Gespräch hier als Podcast nochmal nachhören wollen, nur zu über die ARD Audiothek, über YouTube, iTunes, all diese Podcast-Plattformen. Sie können dort auch Gespräche finden mit beispielsweise Charlie Hübner, René Polisch, Annette Humpe, Danger Dan, Gero von Böhm, Kai Bernstein, dem verstorbenen Präsidenten von Hertha, Karin Mioska, Josef Harder, Avi Jacobs und viele andere. Heute ist zu Gast Annick Adel. Ohne an dieser Stelle zu viel verraten zu wollen, hier läuft auch gerade so eine kleine Kamera mit, denn es wird eine Dokumentation über dein Leben geben.
Ja, ganz, ganz spannend. Nicht, weil ich mein Leben so wahnsinnig interessant oder mich so wahnsinnig interessant finde, aber ich, als ich Stand-Up-Comedy angefangen habe, habe ich so gemerkt, was ist das für ein genialer Prozess, Stand-Up-Comedian zu werden. Wie funktioniert das denn? Du gehst zu diesen Open Mics, offene Bühne, du schreibst deinen Namen auf einen Zettel, der wird in so ein Bucket geschmissen und dann wird daraus gezogen, so lotteriemäßig, und jetzt darfst du 5 Minuten spielen. Und dann schüttest du dein Herz aus und niemand lacht und du denkst, was war das denn jetzt? Und dann gehst du zurück und hasst alles und hasst dich und dann irgendwie so, okay, was mache ich jetzt? Okay, nächstes Mike. Und dieser Prozess, den fand ich schon wahnsinnig spannend, dass ich gesagt habe, das musst du irgendwie aufnehmen. Hab mir eine GoPro gekauft und hab das irgendwie immer mitgeschnitten.
Eine Kamera.
Ja, eine Kamera gekauft und dann auch immer so reingesprochen. Und das nehmen wir jetzt als Grundlage für eine Doku über mein Werdegang in irgendeiner Form, aber entlang gehangelt eigentlich an Lebensthemen, sowas wie krasse Entscheidungen treffen, ja, okay, da, du machst einfach mal, du lässt deinen Job, ich hätte jetzt irgendwie wahrscheinlich Anwalt irgendwie von krassen Unternehmen sein können, General Counsel, und ich lasse das einfach liegen und werde Stand-Up-Comedian, also Lebensentscheidungen treffen ist ja genauso wie wenn du dich scheiden lässt morgen und nach Australien ziehst oder so, ja, wie machst du das, oder wie gehst du mit Zurückweisung um? Das ist ja, Stand-Up-Comedy ist 90% Zurückweisung, wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, dich wieder
90% Zurückweisung?
Ja.
Wie masochistisch musst du sein?
Voll, das ist schwierig.
Horror.
Nein, du musst es lieben. Du musst diesen Job so lieben, dass es dir nicht so wichtig ist. Und das versuchen wir so ein bisschen zu zeigen. Und natürlich zeigen wir auch ein bisschen die Gender-Geschichte. So Themen wie, wenn die Familie deine Entscheidung nicht akzeptiert und so weiter. Und ich hoffe, dass diese Doku so ein bisschen einen Beitrag dazu leisten wird.
Und im Hintergrund hören Sie den Hund, der auf irgendeine komische Art und Weise immer versucht, Teil dieses Gesprächs zu sein.
Und der Doku.
Und der Doku, der Doku-Hund. Wann wird die denn rauskommen?
Die wird es wahrscheinlich geben, Ende des Jahres, aber realistischerweise nächstes Jahr.
Gut, weiter im Text. Also eine Kindheit im 11. Arrondissement in Paris. Ich beiß mich daran jetzt fest wie an einem frischen Croissant. Wie lange hast du denn da gelebt mit deiner Familie?
Nicht mehr sehr lange. Also als ich geboren wurde, sind die ziemlich schnell nach Deutschland gezogen. Und zwar nach Köln. Und sie wollten aber unbedingt, dass ich in Paris geboren werde, weil meine Mutter da so gute Erfahrungen gemacht hat. Und die Geburt so toll fand. Und übrigens auch der Nabelschnitt anders ist. Also da geht es jetzt irgendwie ganz komische Details. Aber die fand, glaube ich, die Geburt ganz toll. Und deswegen war dann. Und ich, witzigerweise, ich sollte ein Junge werden und ich sollte Martin heißen. Und dann ist meine Mutter in Paris in dieses Hôpital gekommen und dann, oh, Wunder, Wunder, kommt ein Mädchen aus meiner Mutter raus und dann hat sie keinen weiblichen Vornamen gehabt. Und dann hat sie irgendjemanden gefragt, der drumherum stand, sag mal, wie heißt du denn hier, Annick? Alles klar, dann heißt mein Kind Annick.
Hast du ein Glück?
Ja, stimmt.
Nein, also wirklich, ich finde Annick, es ist ein sehr, sehr seltener, ich finde sehr schöner Name und
Dankeschön.
Er ist meiner Meinung nach auch ziemlich genderfluid,
ja,
weil
ich werde ihn auch behalten.
Lass das A weg und zack bist du bei Nick, wenn du das möchtest.
Nee, ich will Annick weiter heißen. Ich finde ihn tatsächlich, irgendwie, ich habe eine Zeit lang darüber nachgedacht, aber nee, der passt zu mir und ich finde ihn irgendwie, genau wie du sagst, neutral genug, dass ich denke, oh, der ist, ne, passt.
Und wenn du jetzt aber so früh aus Frankreich schon als Kind wieder weggezogen bist, da muss ja ein stärkerer Bezug sein, wenn du sagst, dass du dir das als Alterssitz vorstellen kannst. Habt ihr Urlaube da verbracht? Bist du da regelmäßig hingefahren?
Ja, also ich würde fast sagen, wir sind zweisprachig aufgewachsen. Meine Eltern haben jeden Urlaub mit uns in Frankreich verbracht. Und ich bin als Kind halt dann immer jouer au ballon, ja, mit den Kindern rausgegangen am Strand. Und habe natürlich kein Französisch gekonnt. Und dann irgendwann packst du dir das drauf als Kind, ja. Das geht ja relativ schnell so. Und natürlich hast du dann nur so ein Vokabular drauf wie on va acheter des crêpes au sucre, ne? Und das war's dann, aber ja, und dadurch hat sich's irgendwie verfestigt. Und jetzt natürlich, dank Duolingo, bin ich wieder im ich habe einfach, glaube ich, so einen Bezug zu Frankreich und ich mag dieses Land, ich mag diese Leute, ich mag diese Stadt Paris auch einfach, ja. Und jetzt mach's ja auch teilweise zu meiner Comedy-Stätte insofern.
Ja, also jetzt dreisprachig auftreten, das ist schon echt. Das ist schon eine Herausforderung. Ich frage mich bei Stand-up-Comedy, nee, ich frage dich in dem Fall natürlich, wie fit muss man sein in den gesellschaftlichen Themen der jeweiligen Länder?
Sehr gute Frage. Ich glaube, man müsste eigentlich relativ gut drin sein, um so ganz am Nerv der Zeit zu spielen. Also denn das kann ja bis zu Lokalhumor gehen. Also was passiert gerade in Berlin? Was passiert gerade in Schöneberg? Was passiert hier gerade in dieser Straße? Und das kannst du natürlich nicht mitnehmen, wenn du da nur so auf Besuch bist. Aber du kannst natürlich versuchen, einfach deine Perspektive den Franzosen zu offerieren, also dass du sagst, oh, ich wohne in New York und das passiert
das in New York. Das finde ich schon mal geil wahrscheinlich, also ja. Paris oder New York. sind Franzosen noch so patriotisch, wie mir früher immer eingetrichtert wurde?
Ja, ich glaube schon. Also die mögen ja auch die Amerikaner tatsächlich nicht so unbedingt und andersrum. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber da ist irgendwie sowas drin. Und damit kannst du zum Beispiel dann ein bisschen spielen, das funktioniert glaube ich immer noch. Und du kannst immer noch damit spielen, dass die Franzosen eigentlich kein Englisch können. Das finde ich immer so geil.
Und ja, was sie auch selten versuchen, ne? Habe ich so den Eindruck.
Die geben sich keine Mühe. Die reden weiter Französisch letztlich, ne? Die machen so, I would like faire une question. Ah, oh, you mean question, okay.
Mhm. Ja.
Ja, die sind nicht so.
Wie sind denn die Franzosen?
Puh. Also da bin ich tatsächlich jetzt auch nicht so versiert drin, ne? Aber ich habe dann eben diese Show gemacht.
Du sagst, du magst die Leute.
Ja.
Was meinst du denn, wenn du das sagst?
Ich finde, die haben einen guten Humor. Die haben immer so ein bisschen so ein lachendes Auge, wenn sie irgendwas sagen. Also die nehmen die Sachen nicht so ernst. Die versuchen Freude zu haben. Das merkst du, wenn du auf die Straße gehst. Die essen fast immer alle zusammen in irgendwelchen Bistros. Ich weiß, das ist Klischee, aber so ist es ja. Selbst im Winter, die sitzen und machen Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Immer zusammen in irgendeinem, und dann denke ich so, toll, das ist relativ sozial. Bei uns machen wir das natürlich auch oder in New York auch, aber du sitzt nicht so oft in den Cafés, ja, und das gefällt mir. Und genauso, wenn die mit dir reden, die versuchen immer so Scherzchen zu machen und so. Und im Unterschied zu den Italienern ist es mir nicht zu viel, glaube ich. Ja.
Und wie sind die Deutschen?
Uff. Ja, die guten alten Vorurteile, ne? Also ich meine, gibt es den Deutschen überhaupt noch? Ich finde, es ändert sich komplett. Und was ich lustig finde, wenn ich in Amerika bin und hierher komme, merke ich, wie sich's ändert. Weil du ja in Abschnitten auf dieses Land plötzlich guckst. Und für mich hat sich geändert, auch vielleicht durch die Perspektive, die ich in den USA habe, ist, in den USA ist ja, American ist ja alles. Kann ja African American sein, kann Asian American sein, kann Latinx sein, also die Latinos sozusagen. Und das ist alles Amerika, weil es ja ein Zuwanderungsland ist. Und dann komme ich manchmal nach Deutschland und es gibt noch so diese Binarität, ne, von zugewanderten Immigrierten und den eingesessenen Deutschen. Und ich denke so, nein, Deutschland ist doch auch schon alles irgendwie. Also die Realität überspringt da manchmal, finde ich, so das Vokabular. Und die Deutschen, also für mich, sind relativ divers geworden in den letzten Jahren und versuchen und sind offen. Es gibt so ein paar Themen, die mir nicht so gefallen, aber das hat ja jeder, glaube ich. Also eine der Sachen, warum ich zum Beispiel Amerika ganz toll finde, ist, dass da wenig Sozialkontrolle stattfindet.
Was ist Sozialkontrolle in dem Fall?
Du gehst raus, hast den Pyjama an und gehst einen Kaffee kaufen. In Amerika guckt dir keine Socke hinterher. Die sagen, oh, okay, schön, dass du gemütlich dich fühlst. In Deutschland wird sich aufgebrezelt teilweise, um in den Supermarkt zu gehen. Nicht jeder, aber viele. Ne? Es gibt so, weil die Leute so ein bisschen gucken, oh, was hat die an, was macht der so? Und das ist, glaube ich, in Amerika total egal. Das hat natürlich die Umkehr, den Nachteil, den Umkehrschlussnachteil, dass es auch den Leuten egal ist, ein bisschen. Also in Amerika ist nicht so viel, wird nicht so viel gecared, oder wie sagt man, wird sich nicht so viel gekümmert. Mhm.
Gravity heißt der nächste Song, den du mitgebracht hast. Was denn?
Ja, naja, gut, pass auf. Ich habe jetzt nicht nach den coolsten Songs
dieser Welt geguckt. Nein, solltest du auch nicht.
Genau, ich habe einfach gesagt, so, das gibt so bestimmte Songs, die irgendwie eine Periode bei mir abdecken. Und dieser Song ist mir ein bisschen peinlich. Wir hatten ja auch so ein bisschen peinliche, wie heißt das so schön?
Guilty Pleasures.
Guilty Pleasures, obwohl wir ja keine Anglizismen verwenden. Aber du weißt, was ich meine. Das ist ein Song, der steht 1A für eine Breakup-Story, im Sinne von auf Deutsch eine, man hat sich getrennt von einer Beziehung. Und kennst du das, wenn Beziehungen so ein Katapult sind oder so ein Anschub für, jetzt kommt eine neue Phase?
Also, wie Fieberschübe, ja.
Ja, die brechen dich auf, die tun weh und dann kommt aber was Neues. Und so fühlt sich das an. Also bin Mitte 20, meine erste Freundin hat mich verlassen. Ich lebe in Berlin und ich bin im kompletten Herzschmerzfieber. Am Boden zerstört. Das ist so erste Liebe, erster Breakup, erster Herzschmerz tatsächlich. Und das erste Mal, dass ich überlegt habe, Therapie zu machen, in die Therapie zu gehen. Und nicht freiwillig, sondern weil meine Freundin mir das vorher rausgesucht hat und gesagt hat, ich glaube, du müsstest mal Therapie machen. Und ich habe gedacht, ja, ja, ist klar. Und dann ist sie gegangen irgendwann. Und dann habe ich gedacht, so, okay, shit, ich glaube, ich muss tatsächlich mal Therapie machen. Und bin dann hier in Berlin in die Therapie gegangen und das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Und dann bin ich fast 5 Jahre in Therapie gegangen. Und ich glaube, das Erste, was ich zu meiner Therapeutin gesagt habe, war, sorgen Sie dafür, dass meine Freundin wiederkommt. Machen Sie mich so zu irgendwas, dass ich ein Mensch werde, dass meine Freundin mich wieder nimmt. Und diese Therapeutin hat mich nur angeguckt und hat gesagt, legen Sie sich mal hin. Und dann habe ich das, glaube ich, fast 5 Jahre durchgezogen und das Beste, was mir passieren konnte. Und weil ich dadurch hingeguckt habe und was sind die Dinge und Themen aus der Kindheit, mit der Mutter, ne, so alles, was dann so schön hochkommt. Und dieses Lied habe ich während dieser Phase hoch und runter gehört und mich schön in dieser Selbstbemitleidung, Schrägstrich, was auch immer, wiedergefunden. Und ja, das ist das Lied.
Something always brings me back to you.
Annick Adell ist heute hier zu Gast. Vielleicht brauchen Sie sie als Juristin, aber es ist wahrscheinlicher, dass Sie sie auf der Bühne sehen, denn sie oder er ist aufstrebender Stand-up-Comedian, so habe ich es gelesen. Aufstrebender Stand-up-Comedian aus New York.
Wow.
Ja, also ich meine, bitte. Das ist der Satz, das ist doch wirklich, das ist ja. Macht's spannend.
Findest du? Ich finde das immer so ein bisschen so.
Zu viel Druck?
Aufstrebend. Naja gut, was heißt das denn?
Es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die sind nach 7 Jahren Superkarriere und den geilsten Filmen werden die plötzlich als New Faces Award, als Nachwuchstalent, als Shootingstar gefeiert oder so. Also ich finde, das hat nichts zu sagen.
Also sagen wir so, ich glaube, du gehst als Künstler durch verschiedene Phasen und ich fühle mich immer in der Phase, dass irgendwie immer was Neues passiert und was Schönes und was Aufregendes und es auch in meinem Gefühl immer weiter aufwärts, was auch immer aufwärts ist, aber für mich geht's immer in irgendeiner Form aufwärts. Es passiert was Neues, ich krieg eine neue Idee, ich darf da auftreten plötzlich. Also insofern, es gibt so einen graduellen Aufstieg. Mhm. Ob das jetzt dann aufstrebend ist, ist ja auch wurscht, aber ja.
Hilf nochmal bei dem Zusammensetzen deines Werdegangs, wenn man so will. Ja. Also ihr seid, wo sind deine Eltern denn hingezogen? Wo seid ihr als Familie hingezogen, als ihr Frankreich verlassen habt?
Zuerst Köln, da bin ich aber Kleinkind und dann sind wir nach Frankfurt gezogen irgendwann. Da
am Main oder Frankfurt an der Oder?
Ja, gute Frage hier. Frankfurt am Main und da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich Abi gemacht und da bin ich dann irgendwann relativ schnell nach dem Abi weggezogen. Und dann ging es los mit ein bisschen Auslandsjahr, also auch ein halbes Jahr Paris, halbes Jahr Mailand.
Was hast du da gemacht? Hast du da Praktikum gesucht? Also wusstest du schon, dass es Jura sein würde?
Ja. Und da habe ich Praktika gemacht bei Anwaltskanzleien, weil ich das mal so ein bisschen kennenlernen wollte.
Wieso Jura?
Ja, es erstaunt fast ein bisschen oft, weil Comedy ist ja so komplett und lustig und der Clown und was auch immer. Aber ich habe auch einen großen Gefallen an so logischen und analytischen Zusammenhängen und ich liebe Sprache. Und ich glaube, die Kombination hat es dann gemacht. Ich war gut in Mathe, immer gut, und ich war gut mit Sprachen. Und diese Kombination war dann auch so nach irgendwelchen, wie heißen die Dinger, Studienberatungsstellen. Da hieß es dann irgendwann so, ja, Jura könnte klappen. Und dann habe ich gedacht, das haut hin. Und ich mag einfach gerne, ich glaube, das ist es, ich mag gerne Leuten helfen, indem ich eine Fähigkeit habe, Dinge, die komplex sind wie was auch immer, auseinanderzunehmen und dann den Leuten ganz einfach, ja, pass auf, da machst du einen Button hin und da kommt dann dieser Hover-Over-Text, wenn wir jetzt in der technischen Welt, im Tech-Bereich, mach einfach da mit der Maustaste da diesen Text drüber, dann hast du das und das und das erfüllt und dann fertig. Und dann musst du ja gar nicht wissen, in welchem Tatbestand irgendwo, Paragraph hast du nicht gesehen, Absatz 2 was steht, sondern du hast es letztlich übersetzt und diese Möglichkeit, dass ich Sachen runterbrechen kann auf einfache Dinge, das hat mir Spaß gemacht.
Ich weiß, als wir uns damals kennengelernt haben, kurze Zeit später hörte ich, Annick ist in die USA gegangen, die arbeitet da bei PayPal.
Ja.
Und das war ja schon echt extrem eindrucksvoll. Also es gab so ein paar amerikanische Unternehmen, wo man so wusste, okay, die gehen jetzt gerade voll durch die Decke. Mhm. Und das ist ja dann schon auf dieser beruflichen Ebene, damals hast du noch nicht Comedy gemacht, glaube ich, ist ja schon eine fette Bestätigung im Grunde.
Das stimmt. Ich hatte natürlich auch das amerikanische Bar-Exam gemacht. Also ich war in der Wahlstation als Anwalt in Los Angeles und dann habe ich gehört, dass du das Bar-Exam machen kannst, was ist hier so viel ist wie das Staatsexamen für Jura. Und dann habe ich gedacht, ach naja, also das machst du ja. Und dann habe ich mich da 4 Monate vorbereitet, habe das Bar-Exam gemacht und dadurch bin ich zugelassener Anwalt dort geworden. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt suchst du dir ein Unternehmen, was beides abdeckt. Und dann haben die das natürlich gesehen, dass ich beides kann. Und dann haben die gesagt, du im Headquarter suchen wir noch jemanden, hast du Interesse? Und ich so, ja.
Und deine Eltern so, oh wie geil, toll. Was? Unsere Tochter wird Star-Anwältin in Amerika. Und dann?
Und dann leider anders. Meine Mutter hat sogar gesagt, Nein, die fand schon ganz schwierig. Ich war ja vorher in Kanzleien, in so ganz tollen Kanzleien. Und als ich ja zu PayPal gegangen bin, hat sie schon gesagt, also quasi ein Rückschritt.
Aber lass uns schnell noch Aktien kaufen, wenn wir schlau sind.
Oh,
ja, okay. Hier machen wir jetzt dramaturgisch einen interessanten Cut. Das ist jetzt so eine Art Cliffhanger, so viel Anglizismus soll sein. Beschließen diese erste Hälfte mit Sebastian Lind.
Ach. Ja, toller Typ.
Another You, sagt mir gar nichts. Wer ist das? Wo kommt der her? Wo hast du den kennengelernt?
Das ist Berlin und Musikexpress lesen und in die coolsten Clubs gehen und Himmel und Frieden oder wie das Ding heißt und neue Bands kennenlernen. Und er ist Däne, soweit ich das weiß, aus Dänemark, so ein Shootingstar, ein aufkommender Künstler, aufstrebender Künstler.
Ja?
Ja, ganz, und da habe ich mich so total viel in so Musik reingehört und neue Dinge erlebt, weil das auch, ganz ehrlich, Bettina, so eine Phase ist, wenn du anfängst, so zu dir zu finden, egal in welcher Form. Für mich war ganz schwierig, mich selbst zu fühlen. Was mag ich überhaupt? Weil ich aufgewachsen bin, es geht, es wird jetzt ein bisschen psychologisch, aber ich bin so ein bisschen aufgewachsen mit, was, dahin willst du? Nein, da gehst du nicht hin. Du gehst schön in diese Richtung, so, ne? Und das ist wie so eine Pflanze, die, wenn sie anfängt, in irgendeine Form zu wachsen, dann so schnipp, nee, da wächst du nicht lang. Und Menschen, also das ist jetzt ein bisschen fies gesagt, meine Eltern sind ganz nett, aber das war so ein bisschen so eine Dynamik. Und wenn du damit aufwächst, spürst du dich nicht dann, weil du dir nicht mehr vertraust. Wer bist du?
Und geschah dieses Lenken und Leiten, was ja Eltern in der Regel innewohnt, würde ich jetzt mal sagen, aber eben mehr oder weniger, denn irgendwann heißt es dann auch loslassen und wenn sie das nicht können, dann kommt ja möglicherweise automatisch die Rebellion, dass sich lösen von den Eltern und dann später findet man ja auch oft wieder zueinander auf einer leicht verschobenen Ebene, aber so wie du es schilderst, wie wurde das denn immer gerechtfertigt? Nach dem Motto, ich weiß, was gut ist für dich? Oder warum hast du dich so lange lenken lassen?
Ja gut, das ist diese ganz alte Dynamik von, ich will, dass meine Eltern mich lieb haben, ne? Und dann geht man dahin, was die Eltern... Es ist nicht so gewesen, dass meine Eltern gesagt haben, du machst Jura oder sowas, ne? Die haben gesagt, du kannst studieren, was du möchtest. Das war es schon. Aber es gab immer so ein bisschen so eine Dynamik, also... Ja, aber meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester, ne? Die hat immer gesagt so, also Annick, zieh das an und dann gehen wir raus und dann machen wir das und das und das. Und ich immer so, oh ja, okay. Und in dieser Dynamik fühlst du dich nicht oder spürst du nicht in dich hinein und überlegst, was willst du eigentlich? Und ich glaube, diese Phase in Berlin mit diesem Musikexpress und auch Motorradführerschein machen und so, das war so das erste Mal, wo ich dachte, so, jetzt was willst du eigentlich? Und dann habe ich angefangen, versucht, mich zu spüren in irgendeiner Form. Und das sind so die Anfänge davon gewesen. Und Sebastian Lind ist einfach auch ich finde ihn toll. Der verbindet Elektro mit Gesang und gefällt mir. I don't care what you
choose. I'm just bringing the offer to you. Radio 1. Hörbar Brust.
Annick Adel ist heute hier zu Gast, Stand-Up-Comedian, Jurist. Bevor wir vielleicht mal ein bisschen näher darauf eingehen, was das eigentlich für ein Handwerk ist, diese Stand-Up-Comedy und was es für Momente sind, in denen man das vielleicht auch bereuen kann, da vorne auf der Bühne zu stehen, ist dir bestimmt passiert, ist eine rhetorische Frage, natürlich ist es dir passiert. Nein?
Nein.
Oh.
Auf der Bühne zu stehen, habe ich mir noch nie bereut.
Hast du noch nie gedacht, oh shit, ey, warum habe ich das gemacht? Weil die Leute nicht mitgegangen sind, weil nur 5 Leute im Publikum saßen, die dann nicht gelacht haben, die auf ihr Handy geguckt haben, sowas gab's nie?
Nee. Wenn die Leute nicht lachen oder wenn der Gig nicht toll war, dann gehe ich immer nach Hause und denke, okay, wie hätte man das besser machen können? Und dann obsessiere ich eine Stunde lang darüber, wie hätte ich das irgendwie besser machen können oder wie wäre diese Show besser geworden? Also ich gehe nie in die Frage rein, och, warum mache ich das? Also natürlich, wenn es ganz schlimm wird, denke ich so, Mann, warum tut man sich das an? So? Weil das ist ja schmerzhaft.
Ja, aber ja.
Ja, aber ich habe noch nie die Frage gestellt, oh Gott, nee, warum machst du das? Du musst das anders machen. Das ist ja das Problem. Du wirst so süchtig nach dieser Sache, dass du gar nicht, du kannst es nicht mehr ändern. Ich weiß, das klingt jetzt alles ein
bisschen pathetisch. Nein, aber was ist es, wonach du süchtig wirst? Ja,
das ist wahrscheinlich weniger ruhmreich, als man denkt, ja. Also es ist eine Mischung aus, wenn Stand-Up-Comedy gut läuft, ist es eine magische Geschichte. Da bist du wie so eine Art Dirigent und modulierst Energie.
Ja.
Also alle sind eins, egal ob die jetzt dick, dünn, alt, irgendwas sind und divers, was auch immer. Wir sind eine Masse und wir sind eine Energie. Ja, jetzt werde ich ein bisschen spirituell. Wir sind eine Energie und ich darf hier dirigieren. Ich sage, komm, hier ist ein Joke. Oh ja, lustig. Und jetzt der nächste noch. Und komm, wir gehen noch dahin und bumm. Das ist, also, und diese Momente, die chasest du auf Englisch. Also, denen rennst du hinterher, weil die so magisch sind, dass du die immer empfinden willst. Und das gibt's natürlich nicht immer, ja.
Ich habe das neulich mal gehabt. Habe ich auf der Lit Cologne performen dürfen. Also, das heißt, ich wurde eingeladen, das vor, ich glaube, 800 oder 900 Leuten zu machen mit 2 Gästen. Schön. Und da habe ich als Begrüßung das ist jetzt natürlich nicht Stand-Up-Comedy gewesen, aber es war so ein Warm-Up quasi.
Ja.
Aber da zu stehen und das Magische daran ist, wenn das Publikum wohlwollend ist. Und ich glaube, das ist nochmal, wenn du diese Zustimmung und diese Sympathie von vornherein, wie so warmes Wasser kommt das so angeschwappt und lädt dich so ein, mit den Füßen reinzugehen und dann tiefer zu gehen. Und ich fand, das war einfach das war jetzt nicht, für mich jetzt nicht dieses Adrenalin, schaffe ich es, ich bin gespannt, ich bin aufgeregt, mein Herz klopft, sondern es war eine, so stelle ich mir MDMA vor. Einfach so von innen so eine unglaubliche Wärme und so ein High sein.
Ich glaube, da bist du gar nicht weit weg. Das ist ein High. Also wir Comedians, wir reden davon, dass du High bist. Wir klopfen uns immer auf die Venen und sagen, ja, ich habe wieder, eine Dosis bekommen und so ist es ein bisschen. Ne? Ich glaube, in solchen Situationen, so bin ich übrigens zu Stand-Up gekommen. Ich habe Vorträge gemacht als Anwalt und habe dann immer so Jokes, so Witze eingebaut und habe gedacht, ach, wie lustig, wie cool sich das anfühlt. Und jetzt plötzlich lachen sie alle, weil sie es ja nicht erwarten. So, ne? Und ich weiß nicht, ob sie in deiner Moderation das erwarten.
Ich hoffe.
und dann sind die, wie man so schön sagt, sind die Stakes nicht so hoch. Ne? Also bei einer Comedy-Show kommen die Leute natürlich hin und sagen, so, jetzt, du bist lustig, du Clown. Na, dann zeig doch mal, ja. So.
Ist das eigentlich in Amerika und in Deutschland die gleiche Herangehensweise, die gleiche Erwartung? Nein.
Also in Deutschland ist es schon eher so. Weil die auch, die sind noch nicht so geschult. Also Amerika hat einfach Stand-Up-Comedy schon ewig. Die wissen, was Stand-Up-Comedy ist. Jeder war da schon mal und so. Das ist
ein System, das man kennt wahrscheinlich.
Ja, ist in die Kultur mit eingebacken. Mhm. Da werden ja auch die Sachen irgendwie rausgehauen, die wichtig sind, gerade in dem Moment, was manchmal nicht so thematisiert werden darf in Amerika. In Amerika wird ja über viele Dinge nicht so gesprochen. Also es ist ein ganz wichtiges Tool, ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um Dinge anzusprechen. Und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, man ist noch nicht so ganz trainiert für diese Fälle und da kommen manchmal einfach Leute hin und wollen selbst lustig sein. Und das ist dann so ein bisschen so, wo du denkst, so nee, du hast noch nicht so ganz verstanden, wie das hier so funktioniert.
Wie, wo kommen Leute hin und wollen selbst lustig sein?
Die kommen in die Stand-Up-Comedy-Shows und setzen sich ins Publikum und hoffen, sie werden angesprochen.
Ach.
Um dann lustiger zu sein als der Comedian.
Was?
Ja, kennst du das nicht?
Nee.
Doch. Klassiker. Hey, wie heißt du? Wieso?
Okay, jetzt verstehe ich. Aber ist das immer schon so gewesen? Also ich meine, Stand-Up-Comedy, man kann jetzt nicht so weit gehen und sagen, lebt von Einwürfen. Aber aber wahrscheinlich ist es auch ein bisschen, wir werden jetzt alle geschult durch die sozialen Medien. Mhm. ich kann zumindest sagen, dass ich jetzt eher verstehe, was du meinst mit diesem Einwurf, weil Leute eben auch wissen, okay, wenn ich jetzt was Originelles zurückspiele, dann kann es schon sein, dass daraus ein sehr geiler Dialog wird, der möglicherweise auch gefilmt wird und der dann möglicherweise auch viral geht.
Yeah.
Und das glaubst du, mit dieser Erwartungshaltung kommen manche Leute schon ins Publikum?
Also die sozialen Medien, leider könnte man fast sagen, haben das definitiv verstärkt, dass die Leute das fast erwarten. Das ist da so ein Crowdwork, sagt man dazu. Also ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also Interaktion mit den Zuschauern, dass es das gibt, weil sie es alle wollen und weil es alle lustig finden. Weil ja da auch, und das ist auch nicht ganz unfair, dass, weil da natürlich sich zeigt, kann der Comedian was oder kann er nichts? Weil jetzt kommt es drauf an. Das ist alles unscripted.
Ja.
Das ist jetzt kein vorbereiteter Joke. Kannst du es oder kannst du es nicht? Und jetzt bist du schlagfertig oder nicht? Und das ist natürlich, können richtig gute Momente sein. Aber ich habe das Gefühl, dass leider manche Leute denken so, jetzt muss ich witzig sein. Und das geht auch oft nach hinten los, ne? Weil der Comedian hat natürlich das Mikrofon, der ist immer lauter. Und der kann jetzt natürlich dich entweder runtermachen oder, und da gibt es manchmal auch so eine Entwicklung, wo dann die Leute so runtergemacht werden und ich denke so, nee, das gefällt mir wiederum nicht. Und manche, ganz oft sind es die Frauen und dann lachten alle über, haha, wie lustig werden die Frauen veräppelt und das gefällt mir überhaupt nicht. So. Aber zu deiner Frage zurück, an sich ist es ein Dialog. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ein sprachlicher Dialog, also sondern ein Energieaustausch durch Lacher, durch, klar, manchmal durch Einwürfe oder durch Fragen, die ich dann auch stelle. Wenn der Comedian Fragen stellt, dann finde ich es absolut fair, dass man dann sagt, irgendwas sagt. Ne? Aber so reinschreien oder so finde ich jetzt nicht super. Aber generell ist es, wenn es ein Dialog wird, der gut wird, dann ist es gut.
Gibt es äußere Bedingungen, die förderlich sind oder hinderlich, die Stand-up-Comedy schwerer machen oder einfacher? Welche?
Also ich sag das ja immer, das Stand-up-Comedy ist ein ganz zierliches Pflänzchen, ja. Wenn du das nicht richtig gut machst, dann das geht so schnell kaputt. Also niedrige Decken, schon mal eins. Hohe Decken, immer schlecht. Du musst dich fühlen, als wärst du in so einer Höhle, wie hier jetzt, in unserem Aufzeichnungsstudio. Und du bist geborgen. Es ist am besten, es ist alles dunkel. Man sieht nicht so viel.
Also Parkgaragen, Tiefgaragen sind super.
Gut, da ist ein bisschen ungemütlich, ne?
Da kann man ja mit Licht und...
Ja. Ja, also Keller, Comedy Cellar, der beste Comedy Club in New York heißt Comedy Cellar und ist tatsächlich ein Cellar, also ein Keller. Und Audio muss gut sein, man muss den Menschen sehen können und dann darf es nicht zu warm sein. Ich habe mal in einem Kino gespielt, das war ganz furchtbar, wenn die Leute zu gemütlich sind, dann lachen die nicht mehr. Furchtbar. Am besten schön kalt auch noch, damit sie nicht zu warm oder einschlafen.
Oh Gott. John Martin hast du mitgebracht, Solid Air. Ich bin auf John Martin, als ich das gesehen habe, habe ich mich gefreut. Ich weiß über den gar nichts und ich habe mir auch nichts durchgelesen. Aber John Martin gehört zu den, ohne zu nostalgisch werden zu wollen, aber zu den Platten, die ich mir damals gekauft habe, weil ich es konnte. Sprich, weil die runtergesetzt war. Ja. Platten waren irre teuer, CDs waren ja dann später auch teuer. Und dann gab es in vielen Läden so natürlich so diese Tische mit den Angeboten, sodass man sich oft eben nicht für 20 Mark das Album gekauft hat, auf das man eigentlich Bock hatte, sondern für 10,99 oder so eine nice price Geschichte. Und weil ich das Cover so interessant fand von John Martin, habe ich mir das gekauft und habe das richtig studiert, wie so ein... Ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, gar nicht und habe das
Lied gelernt. Du kannst die Musik gar nicht?
Ich kannte die überhaupt nicht.
Nein, wie geil.
Und bin sehr froh, den entdeckt zu haben.
Siehst du, das ist ja genau, warum ich Europe so toll fand. Eigentlich fand ich das Cover am coolsten so. Also dann sind wir gar nicht so weit auseinander, was das angeht.
Aber warum hast du John Martin mitgebracht?
Ich habe John Martin mitgebracht, weil es für mich für eine Zeit steht. Ich bin in Esalen, das ist ein Spiritual Retreat, ein spirituelles Retreat an der Westküste Amerikas im Big Sur. Wunderschön und ich habe das erste Mal so ein Retreat gemacht für spirituelles Tanzen. Lach mich jetzt bitte nicht aus.
Doch bitte kurz. Spirituelles Tanzen? Ja,
pass auf. Ich hatte von PayPal irgendwann 6 Wochen frei. Und die haben gesagt, du kriegst 6 Wochen bezahlten Urlaub und da darfst du machen, was du willst und da darfst du wiederkommen, weil ich 5 Jahre dabei war. So, das war eigentlich nur 4 Wochen, aber ich habe noch 2 Wochen dran gehangen. Ich dachte so, in diesen 6 Wochen wirst du 2 Dinge machen, die dir krass Angst machen. Und das eine war Stand-Up-Comedy und das andere war dieses spirituelle Tanzen.
Und wie bist du denn darauf gekommen, spirituelles Tanzen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist tatsächlich ein cooles Tanzen, weil du deine Gefühle austanzt, so, ne? Und das ist irgendwie, ich weiß, das klingt jetzt alles super hippie. Und am Anfang, als ich hier hingekommen bin, habe ich auch gedacht, so, ach du Scheiße, was hast du hier gemacht? Aber das ist richtig gut.
Also Hippies sind nicht diejenigen, die die Welt bedrohen, um das auch noch mal kurz zu sagen. Dann sollten wir lieber alle mal spirituell tanzen.
Ich find's mega. Also wenn irgendwas in dir drin ist, na klar kannst du Therapie machen, na klar kannst du meditieren. Aber manchmal muss auch einfach Bewegung in den Körper und das muss raus in irgendeiner Form. Und dieses Tanzen ist perfekt dafür.
Was ich nicht verstehe, die Leute gehen so selektiv zimperlich mit ihren Angewohnheiten um, ja? Mhm. Also so gefühlt, jeder Dritte stellt seinen Sex auf YouPorn, ja? Also, I don't know. Aber die Scham, öffentlich zu tanzen, also an der Bushaltestelle zu stehen und mit seinen Kopfhörern, niemand tut es. Alle stehen sie da und manche Menschen wippen. Aber wir schämen uns zu tanzen. Aber so ein frischer Koitus wird durchaus mal ins Netz gestellt. Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf.
Aber ich glaube, siehe oben. Also für mich ist es ein deutsches Phänomen. In Amerika würdest du es können.
In Amerika tanzen doch die Leute auch nicht an den Bushaltestellen. Natürlich. Ach bitte, zeig mir das. Wieso sehen wir das nicht?
Mach ich gerne. Ach, die machen noch ganz andere Sachen, da hast du nicht so Lust drauf. Nee, also ich glaube, es ist enthemmter, weil da eben die Leute nicht so, sondern Sozialkontrolle. Das ist eben das Thema, was ich in Deutschland manchmal habe. Aber ist auch wurscht, ich will jetzt auch nicht Deutschland-Bashing machen. Das ist einfach eine andere Lebenseinstellung. Egal. Also bei dem Tanzen setzt du Dinge frei und da habe ich gedacht. Und es war mir immer so ein bisschen peinlich und genau dieses zu überkommen, dass es einem peinlich ist und dass es eigentlich einem gut tut und als Tool in deine Werkzeugbox zu packen, jetzt kann ich auch noch tanzen, wenn es mir schlecht geht. Und das mache ich. Und das mache ich jeden Samstag, Sonntag in New York. Super. Love it.
Annick Adele ist heute hier zu Gast. Du hast vorhin erwähnt, dass du diesen Liebeskummer hattest mit Mitte, Ende 20. Mhm. Und du hast es verbunden mit, das war meine erste Freundin. Mhm. Dann hast du, weiß ich nicht, spät geliebt, dich spät auf Beziehungen einlassen können?
Ja, tatsächlich. Also ich war bis dahin die meiste Zeit meines Lebens Single. Und wenn du aufwächst in so einem Umfeld, wo du andere Formen, andere Ideen, andere Identitäten nicht so kennst, dann denkst du, ja irgendwie, dann gibt's ja nur bestimmte Dinge, die du gesehen hast. So, ne? Also ich hatte in meinem Umfeld nie jemanden, der irgendwie LGBTQ war.
Aber du hast in Berlin gelebt, du hast in Köln gelebt.
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ich habe in Freiburg studiert, ich bin in Frankfurt groß geworden, ich habe in Freiburg studiert. In meinem Umfeld, in der Schule gab es das irgendwie nicht, das Thema. Im Studium sowieso nicht. Und dann fing das erst so an und ich habe es ganz spät erst gerafft, so, was irgendwie bei mir passiert oder was bei mir los ist. Und da war ich einfach immer Single. Und wenn ich mit Jungs irgendwie was hatte, dann war das irgendwie mehr so ein Bio-Projekt, ne? So Biologie. Ah ja, ach so fühlt sich das an, wenn man knutscht. Aha, okay, gut. Ja, interessant. Dann bin ich wohl nicht so. Ist das wohl nicht so mein Ding.
Vielleicht, also hast du eher gedacht, wahrscheinlich bin ich ein Mensch, der sich nicht so häufig verliebt. Mhm. Oder weil man die starken Gefühle Frauen gegenüber habe ich ja auch. Ich kann ja auch, ich würde mich jetzt als leider nicht bisexuell bezeichnen. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre ich es gerne. Es würde einfach das Spektrum erweitern. Ich sehe aber Frauen ich sehe die Erotik von Frauen, ich fühle mich zu Frauen hingezogen, ich verbringe gerne Zeit mit Frauen, ohne dass die Sexualität dabei eine Rolle spielt.
Ja,
und das kann man ja eine Weile, kann ich mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, wenn ich eine sexuelle Präferenz hätte, ob sich das so ähnlich anfühlt, ob man immer denkt, ja, naja gut, ich kann halt einfach besser mit Frauen. Nee, das geht darüber hinaus. Und war das dann verbunden mit einer, mit einem Erschrockensein und mit einer Scham oder mit einer total, Neugierde?
Total. Also du weißt, was sich gut anfühlt und was irgendwie magische Dinge in dir auslöst. Und also definitiv, als mich die erste Frau geküsst hat, ich habe das nicht gemacht. Mich hat eine heterosexuelle, jetzt heterosexuell lebende Frau zuerst geküsst und dann dachte ich so, wow, das ist was anderes.
Mhm.
Weil das einfach andere Gefühle in dir hervorruft, so, ne? Und das ist dann, das ist aber so ähnlich, wie wenn du, was weiß ich, wenn du ein Männlein knutscht, wo du denkst so, ja, ganz nett.
Warum sagst du Männlein?
Ja, und den Typen knutscht, wo du denkst so, ja, ist ganz nett, aber ja, so spannend ist der eben auch wieder nicht. Und dann kommt so ein Typ und du denkst, das ist ja eine andere Nummer. Und so ungefähr ist es, ja. Und da spürst du, das sind schönere Gefühle oder intensivere Gefühle.
Mhm.
Und dann gehst du in diese Richtung, ne? Und am Anfang, weil ich dieses LGBTQ-Thema eben so gar nicht hatte in meinem Leben und wie gesagt, hier oben, ne, aufgewachsen bin mit, nein, in diese Richtung nicht. Dann wird dann die Pflanze abgeschnitten.
Ja, aber ich, also als ich dich kennengelernt habe, vor, weiß ich nicht, 15, 17, 18 Jahren, bist du schon, also dann muss ja eine wahnsinnige Persönlichkeitsveränderung dann in den Jahren davor in dir stattgefunden haben, weil du warst da sehr aufgeschlossen, sehr, dein Visier war offen schon da, ja. Dein Humor da, deine Sensibilität und so weiter, ja. Also viele Antennen draußen.
Mhm.
Das muss dann aber ziemlich schnell gegangen sein.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, weil es vorher irgendwie nicht als Möglichkeit im Raum stand und dann ist sie da und dann denkst du, dann bist du schon so ein bisschen befreit, so, ach Mensch, geil, ja. Und dann gehst du da rein, ja. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch meine erste Freundin gesagt, weil es irgendwie so eine erste Verliebtheit wirklich war.
Mhm.
Ne? Und ja, vorher mit Jungs, das war halt eher so eine mechanische Geschichte, ne? Ah ja, wir können mal knutschen, alles klar.
Okay. Ja. Musik. Du hast einen Song mitgebracht, du hast mir auch Stichworte geschickt. Tante Roshi.
Ja.
Muss eine sehr große Rolle und eine sehr wichtige Rolle in deinem Leben gespielt haben. Warum ja. Und welche?
Kennst du das, wenn du Menschen kennenlernst und merkst so, ja, das ist mein Mensch. Und das war meine Tante Roshi. Also es gibt Leute, die vergleichen das mit Hunden und Katzen. Also da gibt es auch so ein Phänomen. Du siehst einen Hund oder du siehst eine Katze und denkst so, ja, ganz nett. Und dann siehst du Hunde, Katzen und denkst so, ja, die passt zu mir so. Und ich glaube, so ist das mit Menschen auch.
Wie lustig, dass du da den Umweg über Tiere nimmst, ja, weil weißt eigentlich, du warum? Ich glaube, jeder Mensch weiß sofort, was
ja?
gemeint ist.
Nee, ja, nee, weiß ich nicht. Also mir ist es erst aufgefallen, als eine Freundin von mir gesagt hat, die hatte zwei Katzen und eine war die total verliebt und die andere, ja, die ist immer so mitgelaufen. So, ja. Und dann kam irgendwann eine Freundin von ihr zu Besuch und die zwei, die haben so geklickt.
Aha.
Und dann meinte sie so, ja, ich glaube, das ist halt einfach so. Manchmal kann man nur mit dem einen. Und das war mir in dem Moment vielleicht noch nicht so bewusst. Und dass es dann auch noch applizierbar ist auf Menschen, da hat es für mich halt irgendwie Klick gemacht. Und weil ich dachte, dass man mit allen Menschen irgendwie können müsste oder so, zumindest ein bisschen, ja. Und ich glaube, so ein Selbstbewusstsein, was in mir auch so ein bisschen wächst oder gewachsen ist, sagt jetzt, nee, du musst nicht mit allen.
Nee.
Also.
Ich finde es rührend, dass Menschen es bewusst oder unbewusst oder auch unterbewusst immer wieder versuchen. Man möchte gemocht werden,
ja.
Man möchte akzeptiert werden und es ist vielleicht kann man sich erklären, das ist mathematisch gar nicht möglich, das beruhigt einen.
Ja, ich mag ja auch nicht alle.
Nee.
Ja.
Aber
Tante Roshi, Tante Roshi ist mein Mensch. Im Sinne von, wir haben geklickt, wir waren.
Wo habt ihr euch, wann habt ihr euch? Tante Roshi, ist das eine wirkliche Tante von dir gewesen?
Eine wirkliche Tante.
Also eine Schwester deiner Mutter oder deines Vaters?
Nicht familiär, also sie ist angeheiratet, sie ist die Frau des Bruders meines Vaters.
Ja.
Meine Tante Roshi, die kenne ich seit ich 4 bin ungefähr und. Ich habe meine Tante Roshi schon immer geliebt. Die hatte immer so tolle Sachen. Kennst du das, wenn Leute so Sachen anhaben, die haben so Qualität und die sehen schön aus.
Stil ist das Wort, das kennt
ja,
man dann nur
ja,
noch nicht, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Die hatte so eine blaue Tasche zum Beispiel, aus so einem ganz tollen Leder. Oder die hatte dann so ganz schöne Röcke, die genau die richtige Länge hatten und genau so gebügelt waren, dass man noch das Bügelspray irgendwie, weißt du so. Und also da hatte immer alles so Hand und Fuß. Auch was die gekocht hat, waren einfache Sachen, so wahrscheinlich Erbsen, wie heißt das, Kaisergemüse? Erbsen und Karotten und so. Aber es war war immer ganz lecker, weil die das mit Liebe gemacht hat und so. Und ich bin meine ganzen Ferien immer zu meiner Tante Roschi gefahren. Wir haben Fernsehen geguckt und Grießbrei gegessen und Milchreis und Girls hier redet, weil die aus dem Kölner Raum kommt und tolle Frau. Und witzigerweise, die ist ja aufgewachsen, so auch in der Nazi-Zeit und so, ne? Und die war eine der aufgeschlossensten Frauen. Die hat immer gesagt, niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu beurteilen.
Ganz einfacher Satz, aber
Wahnsinn.
Wenn man ihn erstmal verinnerlicht hat oder sich auch immer wieder, das ist ja so ein Trainingssatz, den man sich irgendwie wie so ein Springseil immer wieder nehmen muss, ne? Weil es uns ja immer wieder passiert, dass wir es doch tun.
Und die war eine der ersten, als ich ihr gesagt habe, du Mama, ich habe eine Freundin, die so, Schätzelein, es ist sowieso schon das Leben schwer genug, wenn du jemanden gefunden hast, der dir, weißt du, der dir gut tut. Da bin ich der Letzte, der dagegen ist. Natürlich freue ich mich für dich. So. Und der habe ich auch alles gesagt. Und das war auch eine, jetzt wird's, Achtung, emotional, eine der ersten Menschen, die irgendwie so mein Gender, ohne dass wir darüber gesprochen haben, irgendwie anerkannt hat. Und da lag die schon im Sterben. So, das war so ganz intensiver Moment. Ich weiß gar nicht, ob ich das so, aber ja gut, ich erzähl's jetzt. Pass auf. Die liegt im Sterben. Die kann kaum reden. Die kann sich kaum bewegen, diese Frau. Die ist auf den Kopf gefallen leider und deswegen lag die irgendwie Blutung im Stammhirn, bla bla bla. Konnte sich null bewegen, sitzt da, hatte ich mit großen Augen angeguckt. Die ist nur noch Liebe, diese Frau. Ja. Und dann irgendwie einer der letzten Momente kriegt sie es hin zu reden und guckt mich an und sagt so, mach es dir immer gemütlich, mein Junge. Bumm. Und ich so, und wie gesagt, ja, die konnte, wie, also naja, ist auch wurscht. Also das war einer der Momente, ja. Meine Tante Roschi.
Warum soll mein letztes Lied denn traurig sein? Jeder Abschied ist ein Anfang, verlassen, ein Befreien.
Danke, dass du das mit Tante Roschi erzählt hast, denn das Thema Gender, sie hat es verstanden. Ne? Oh Gott, dass ich jemals den kleinen Prinzen zitieren würde, aber man sieht nur mit dem Herzen gut, das ist dieser Satz. Also so.
Denn
wie du sagst, sie kommt aus einer anderen Generation. Ja. Ich habe in Vorbereitung oder beziehungsweise als ich über unser Gespräch, wie es wohl werden wird, unsere Sendung nachgedacht habe, fiel mir meine Mutter ein, die war Jahrgang 1936. Und ich weiß noch, dass ich als kleines Kind, dass wir in meinem Kinderzimmer standen und sie guckte aus dem Fenster, gegenüber war eine Bushaltestelle und dann sagt sie, ah nee, bäh, da stehen jetzt zwei Männer und küssen sich, das ist ja widerlich, das ist so. Und ich weiß, dass ich ich erinnere mich an mein Kindergefühl, dass mich das nicht berührt hat, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich, lucky me, also ne, gut, dass ich da jetzt nicht, hätte ja auch vielleicht hinlaufen können, mit rausgucken, mich davon anstacheln lassen können, ist irgendwie nicht passiert, aus irgendeinem guten Zufall vielleicht heraus. Ich bin dann sehr früh ausgezogen und habe viel in der Gastronomie gearbeitet und einer meiner ersten Jobs war im Café Caldo. Das war das sogenannte erste Schwulencafé in Hannover.
Ah, okay.
Und zu dem Zeitpunkt, war jetzt vielleicht so 7 oder 8 Jahre später, war meine Mutter, was das Thema angeht, völlig anders drauf. Es gab nicht eine Sekunde des Zögerns, des komisch Findens, überhaupt gar nicht. Ich hatte super tolle homosexuelle Freunde, die sie geliebt hat. Und wenn man sich dann irgendwie mal gestritten hat, war sie diejenige, die sich dann eher noch mit denen unterhalten hat. Und ich war raus, Wahnsinn. Ja. Also dieses Thema war, es gab keinen Vorhang mehr davor. Ja. Es gab keine Berührungsängste. Mhm. Die Vorbehalte waren weg. Ich weiß nicht, wodurch. Ich glaube, das war einfach so ein altes Ding, das in ihrem Kopf war. Und das ist abgefallen wie Schorf. Mhm. Ohne, dass wir jetzt irgendwie drüber gesprochen hätten oder so. Und deswegen glaube ich manchmal, dass dieses Verhärtetsein, was oft ältere Menschen haben, es stimmt aber nicht. Siehe deine Tante und siehe auch die Großmütter vieler homosexueller Freunde, die ich hatte, diejenigen waren, die sie wirklich mit offenen Armen empfangen haben. Obwohl die, wie du sagst, in so einer ganz schwierigen, engstirnigen Zeit eigentlich groß geworden sind.
Meine Theorie dazu ist, sobald es persönlich wird, sind die Karten neu gemischt. Sobald du irgendwie jemanden kennenlernst, den du magst und der sagt, du pass mal auf, ich bin mit einem Mann zusammen. Ja, und? Du bist mein Freund Manuel, ja? Und du bist jetzt, ist mir doch wurscht. Also du änderst dich ja dadurch nicht, dass du jetzt plötzlich mit einem Mann zusammen bist.
Ah, ich würde widersprechen. Also es gibt einfach, vielleicht sogar, wenn ich das darf, mit deinem eigenen Outing? Ist es nicht so gewesen, dass deine eigene Mutter damit ein großes Problem hatte?
Das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Ich glaube, manchmal schieben sich dann diese Brillen leider. Aber das war jetzt gar nicht mal mit dem Outing. Ich glaube, es war diese Nummer, ich habe eine Erwartung an mein Kind. Und jetzt erfüllt dieses Kind plötzlich nicht mehr meine Erwartung. Jetzt tanzt auch nicht mehr nach meiner Pfeife. Also meine Mutter hat ja gehofft, dass sie so schockiert reagiert, dass ich wieder zurück marsch gehe, ne? Eine homoerotische Beziehung? Da hat sie gehofft, dass ich sage, nein, nein, Mama, alles okay. Dann habe ich gesagt, ja, Mama, wenn du das so nennen willst, dann nennen wir das so, ja. Also da hat's, weiß ich nicht, ob das, aber ja, stimmt wahrscheinlich auch, ihre Brille aus dem Kommunismus, ja. Und
vielleicht können wir auch sagen, es lässt sich nicht pauschal beantworten. Das, ja. Manchmal ist wahrscheinlich die Nähe und die Liebe zu einem Menschen trifft stärker, also auch da homosexuelle Söhne, die sich outen und deren Väter plötzlich voll aus der Bahn geworfen werden und damit überhaupt nicht umgehen können. Ne? Also gar nicht pauschal, sondern diese Fälle kenne ich. Ich kenne, dass es anders läuft und dass die Mütter damit nicht klargekommen sind. Ich kenne Familien, die zerbrochen sind daran. Ja. Ich kenne Familien, die dadurch stärker geworden sind. Man kann es irgendwie nicht sagen. Schön aber ist, dass im Gegensatz zu dir damals, die du keine Vorbilder hattest und wenige Menschen, an denen du dich orientieren konntest, das wird heute als Begründung wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren, oder?
Nee, das würde ich auch sagen.
Gutes Zeichen.
Ich glaube schon. Also ich glaube, wir sind offener, wir akzeptieren mehrere Modelle. Ich würde sagen, in Amerika noch viel, viel mehr als hier, aus meiner Perspektive. Weil ja Amerika schon immer so ein Melting Pot war oder eben Zuwanderungsland ohne Ende. Und da musst du offen sein. Ne? Da sind ja auch Handicap-Rechte viel, viel größer. Ich habe einen Freund hier aus Berlin, der ist taubstumm oder gehörlos, sagt man eigentlich. Und der ist nach Amerika gekommen, weil er mal sehen wollte, wie es sich anfühlt, wenn er barrierefreier leben kann, weil das viel, viel inklusiver ist. Und genauso ist es auch mit anderen Themen. Und ja, jetzt ist es sogar fast ein bisschen so in Amerika teilweise, alle sind non-binär. Ja. Und wenn du nicht non-binär bist, bist du eigentlich ein bisschen uncool. Also in der Comedy wird sich jetzt lustig gemacht über weiße Heterosexuelle, ja? Ja. Und alle so, es tut mir leid, dass ich heterosexuell bin, so, ja. Das ist schon echt ein bisschen.
Trump wird es wieder richten.
Naja, ich glaube, jede Richtung muss einfach so wie so ein Pendel manchmal vielleicht in die Extremrichtung, ja. Dann irgendwo in der Mitte zu sein und so sind das.
Das denke ich auch. Und man muss ja auch nicht glauben, dass Gruppen jedweder Art, ob nun sogenannte Randgruppen, Minderheiten oder wie auch immer, sind sich ja selbst auch nicht immer grün. Also die sind ja in sich auch nicht homogen. Also ich weiß, dass ich mit Avi Jacobs hatten wir vor einigen Wochen hier ein Gespräch. Und zum Beispiel die homosexuelle Szene ist ja oft rassistisch oder wie heißt es, Bodyshaming oder so, ne? Du musst jung sein, am besten auch weiß sein und bestimmte Attribute haben und dein Körper muss trainiert sein und sobald du alt wirst oder älter wirst oder dein Bindegewebe irgendwie wackelt, so, ne? Also das heißt, das ist eine Szene, die eigentlich darunter leidet, diskriminiert zu werden und diskriminiert aber intern weiter und ich glaube, das gilt für unglaublich viele Gruppen, das gilt wahrscheinlich für Menschen innerhalb ihrer Gruppen. Einfach.
Ich glaube, das liegt eher daran, dass es eine Minorität ist. Ne? Wenn du eine Minorität bist, wenn du eine Minderheit bist, wo es eh schon wenig Rechte gibt, wo du viel, viel leidest, so. Und da bleibe ich dabei. Also ich glaube, Minderheiten leiden einfach sehr und müssen da irgendwie rausgraben. Und wenn es dann Leute gibt, die es besser haben, dann gibt es einen viel, viel höheren Neidfaktor oder dann gibt es viel, viel mehr noch aufeinander gegucke und dann eben vielleicht auch ein bisschen extremere Positionen, könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt meine kontroverse Meinung,
möglich.
Bettina Rust.
Nein, ich, das ist einfach noch inspirierend. Ich werde darüber nachdenken.
Mach mal.
So soll es ja laufen. Das ist meine Haltung. Ah, du hast neue Argumente und Perspektiven. Super.
Weiß ich noch nicht, ob ich die genauso sehe, aber ich, genau.
Komm in mein Smoothie, genau.
Ja, I like it.
Alan Cohen hast du mitgebracht, bekannt für ihre Eloquenz.
Ja. Kennst du sie?
Nein. Entflammbar.
Ja, sie hat eine ganz tolle Gesangsstimme. Und sie schafft es irgendwie, bestimmte Dinge so toll auszusprechen, dass du denkst, ach, jetzt ist der Satz zu Ende. Und dann geht er weiter. Und der macht total perfekt Sinn und geht dann in eine ganz andere Richtung. Habe ich kennengelernt, auch in Berlin, über eine Freundin. Bin ich auch zum Konzert gegangen. Und dieser Song steht für, ich komme zurück aus Amerika in der Pandemie und bin in Berlin
Du hast Stand-up in Amerika gemacht.
Hab Stand-up angefangen, hab letztlich meinen Job aufgegeben bei PayPal, bin jetzt selbstständiger Anwalt und Comedian. Und bin in Amerika rumgereist, hab da schon irgendwie alle Städte mitgenommen.
Du hast in sehr angesagten Clubs, auch in L.A. schon gespielt.
Ja, in der Laugh Factory, im Comedy Store. Und dann aber auch so, weißt du, ganz Amerika eben kennengelernt, ja, Arkansas, Oklahoma, über, ne, Chicago, so die ganzen, die Bandbreite, die Amerika ja auch einfach so ist, ne, und dann kam ich in der Pandemie, weil ja alles zu war in Amerika, Comedy-mäßig nach Berlin, und da waren die einzigen Comedy-Clubs noch offen, da hab ich gedacht, ja, dann machst du hier, ne, und außerdem wollte ich mit meiner Tante Rogi Zeit verbringen. Und das ist so eine Zeit in Berlin, wo die Touristen, die kennst du ja, wo die Touristen nicht da sind. Und Berlin ist leer und findet sich gerade wieder so auf einer ganz anderen Ebene und hat so ein bisschen was Melancholisches und dieses Entflammbar.
Hast du in der Zeit zum ersten Mal deutsche Comedy gemacht?
Ja.
Und war es schwierig, also das, hast du versucht, das eins zu eins zu adaptieren und hast gemerkt, es geht nicht, oder hast du von vornherein schon gewusst, du musst das anders machen?
Beides so ein bisschen. Also ich habe gedacht, ich kann es adaptieren und habe dann so gedacht, okay, ich versuche mal einfach die, weil Humor ist doch Humor, denkst du so am Anfang? Ja, genau. Und dann merkst du so, naja, vielleicht doch nicht. Oder anders, zum Beispiel, in Deutschland kannst du nicht gleich mit einem Joke kommen, dann sagen die, so, Moment, wer bist du überhaupt? Sag doch erstmal, stell dich doch erstmal hier vor. Wer bist du denn? So, dann gucken wir mal, ob wir dich lustig finden, und dann geht's weiter.
Und dann?
Wenn du in Amerika irgendwie anfängst, so, hey guys, my name is Anik, dann sagen die, ja, ist mir scheißegal. Mach mal einen Joke jetzt. Da ist irgendwie so, hab ich schon einen Joke gehört? Nee. So. Und das lernst du dann so. Also ja, das war die Zeit.
Was habe ich bloß an dir gefunden? Auf einmal ist mir's nicht mehr klar.
Anik Adel ist heute hier zu Gast. Ich weiß, dass du auf Superwelttournee gehst. Naja, man kann jetzt schon Karten kaufen.
Ja.
Dein Programm heißt Anik and Friends. Mhm. Es gibt, glaube ich, sogar, und daran merkt man, das ist ein Handwerk und es hat eine Infrastruktur, und Laien wie ich können sich das gar nicht so genau vorstellen. Es gibt da wirklich so einen Presenter, ne? So ein, ist das sowas wie ein Moderator oder was
ja.
ist das?
Ja, genau. Der Host, der macht so 10, 15 Minuten. Der ist auch immer Comedian.
Ach, der macht Warm-up als Comedian schon mal.
Ja.
Der schließt die Leute schon mal auf.
Ja, der versucht dann auch so ein bisschen über dieses Crowdwork, also mit den Zuschauerinteraktionen, so ein bisschen zu gucken, wer sitzt da so. Na, wo kommt ihr her? Kommt ihr aus der Stadt? Na, seid ihr zusammen? Na, damit die hinten mitkriegen, aha, wer sitzt hier so? Ja. Und dann kannst du darauf aufbauen, natürlich gute Comedy machen. Dann weißt du schon, aha, da sitzen die Lehrer, da hinten ist die Geburtstags- und so. Das ist jetzt mein Programm. Das ist jetzt nicht normal, aber so machen wir es in Amerika. Und dann kommt der Feature, so nennen wir den Vorakt, würdet ihr, glaube ich, sagen. Und der macht so 20, 25 Minuten. Und dann komme ich und mache 45 Minuten. Und dann machst du es. Und ich mag daran, das sind meine Freunde. Also das sind, ich versuche auch diese Show so ein bisschen divers zu machen. Ich möchte eine Mutter da haben. Ich möchte den.
Auf der Bühne oder im Publikum?
Auf der Bühne, weil die andere Jokes hat. Die sagt dann über das Muttersein Sachen. Oder ich möchte eine ältere Dame. Oder ich möchte einen älteren, was auch immer. Ich möchte einfach, dass mehrere Stimmen dahin kommen und dass das irgendwie auch so eine Art Community ist und nicht nur so ein Entertainment-Runtergeratter. Ja. So, ne?
Finde ich gut. Was ist denn das für ein Gefälle zwischen, wenn es das denn gibt, zwischen weiblichen und männlichen, jetzt klassisch gelesen, Comedians. Als ich Kind war, gab es weibliche Comedy nur dann, wenn sich Frauen der Lächerlichkeit preisgegeben haben.
Ja.
Absolut lange.
Ja,
so, Stichwort Helga Feddersen. So. Das ist einfach, anders konnte man, also na gut, das stimmt, jetzt fällt mir gerade Iris Berben noch ein mit Dieter Krebs. Dann gab es noch sowas wie Klimbim, da war jetzt auch Ingrid Steger noch. Also es gab sicherlich schon den ein oder anderen Versuch, aber auch die Entertainer, ne, Kuhlenkampf und, also als ich jetzt wirklich noch sehr jung war, aber Hans Rosenthal, Wim Tölke und so weiter, das sind alles so Männer gewesen, die unterhalten haben.
Mhm.
Und die haben keine Stand-Up-Comedy gemacht, aber natürlich haben die Gags gehabt in der Begrüßung und wenn sie durch ihre Shows geführt haben. Und dass Frauen das auch gut können und dass sie sogar gut aussehen können, Stichwort Martina Hill oder Caroline Kebekus oder, ach, es gibt ja einige inzwischen, Das ist ja noch verhältnismäßig neu.
Ja, weil es ein Spiegel der Gesellschaft ist. Guck dir an, wie oft Frauen auch in Firmen sich anbiedern müssen an die männliche Art und Weise, eine Firma zu führen oder in Meetings sich durchzusetzen, weil sie es machen müssen, weil sie sonst nicht gehört werden. Dann müssen sie laut sein, dann müssen sie genauso unterbrechen oder forsch sein oder so schöne Sachen sagen wie, da gibt's genau zwei Möglichkeiten. Und du denkst so, naja, also es gibt ja mindestens mal 27, aber okay. Weißt du, und das siehst du in der Comedy auch, die versuchen sich irgendwie dann, Anbietern ist vielleicht ein bisschen jetzt provokant gesagt, aber so ein bisschen in die Richtung geht's, denen gefallen. Und wenn du unterm Teppich gehst, natürlich gefällst du dann, ne? Weil dann bist du nicht gefährlich. Ja? Mm. Und jetzt, Gott sei Dank, kommen Frauen raus. Hier in Deutschland gibt es ganz tolle weibliche Comedians oder wie auch immer man es jetzt sagt. Aber die fangen an, die reden einfach über alles, was sie lustig, über Periodensex.
Hier, genau, hier, Hazel habe ich auch gar nicht, ne? Aber sie ist jetzt keine Deutsche. Aber auch Hazel Brugger, völlig unbeeindruckbar. Ne? Die ist einfach
Gott
so, die
sei
geht,
Dank.
Geht da raus und macht es und setzt sich auch über viele Konventionen
Gott
hinweg.
Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Und haut damit auch eine Schneise, hoffe ich, für die, die da kommen.
Ja.
Ganz zum Schluss habe ich mir noch so ein kleines Praliné ausgesucht.
Erzähl mal.
Ich würde mir gerne von dir die Frage beantworten lassen, was ist denn eigentlich männliche Energie und was ist denn eigentlich weibliche Energie und warum können wir denn von diesen Zuweisungen nicht lassen endlich, um es anders zu benennen, kraftvoll, laut, aggressiv, denn auch Frauen können kraftvoll, laut und aggressiv und stumpf und was auch immer sein und Männer sehr, sehr empfänglich und sensitiv und weich. Und
weißt du was, ich antworte jetzt mal ganz provokativ darauf, ich würde sagen, ja.
Mhm.
Also weil, woher soll ich das denn wissen? Nur weil ich, im Gegenteil, ich habe ja jetzt auch noch irgendwie diese ganze Thematik, mich selbst zu finden in irgendeiner Form.
Da ist es wieder, dieses männlich und weiblich, von dem man sich ja theoretisch lösen könnte. Nicht, dass es gibt zukünftig weiterhin biologische Unterschiede, gar keine Frage. Aber so vieles ist erlernt, so vieles ist imitiert.
Absolut, würde ich auch sagen. Also ich kann dir aus meiner Perspektive vielleicht einfach meine persönlichen Erfahrungen
nur
sagen.
Nur das will ich.
Ja. Also ich kann dir nur sagen, definitiv ist aus meiner Erfahrung, gibt es ein paar Dinge, die sind hormonell. Also ich kann dir sagen, ich war vorher ohne Testosteron im Blut viel entspannter so und jetzt bin ich manchmal sehr unruhig und ungeduldig und ein bisschen aggro leider. Das kann man natürlich modulieren, ja. Gott sei Dank kann ich ja Testosteron, ich ein bisschen Gel morgens auf die, kann ich ein bisschen weniger machen so, ne? Und dann wird es viel, viel besser.
Und Frauen haben ja auch Testosteron, also biologische Frauen.
Genau.
Es kommt auf die
Mischung
Menge an.
Ja.
Ne? Mhm.
Deswegen, du hast schon, also ich sehe es so wie du. Es ist für mich nicht verbunden mit den Körperorganen, die wir haben. Wie du sagst, Frauen können genauso ungeduldig und aggro und ungeduldig sein. Aber aus meiner Sicht, das hat sich für mich verändert. Und ich bin, und das fließt vielleicht ein bisschen auch den Kreis zu den Frauen auf der Bühne und den Männern auf der Bühne, ich bin definitiv ein bisschen risikofreudiger geworden. Woher das jetzt kommt, kannst du jetzt sagen, es kann das Testosteron sein, es kann aber auch sein, dass ich jetzt einfach ein bisschen selbstsicherer bin, weil ich in meiner Identität angekommen bin und so fühle ich mich auch. Ich fühle mich so, so wohl, ich bin angekommen in mir selbst in irgendeiner Form und dadurch komme ich von einem ganz anderen Punkt her und der sagt, ja, ich mache jetzt mal so, wie ich Lust habe, ja. Und ich muss mich da nicht anpassen. Und ich hoffe wirklich, ich bin ja krasser Feminist, ich hoffe wirklich, ich will unbedingt, dass Frauen da hinkommen, wenn sie es nicht schon sind, dass sie das auch so empfinden dürfen und so leben dürfen und einfach ihre Dinger machen. Und wenn dann der Mann das nicht lustig findet, ja, dann findet er das halt nicht lustig. Fertig.
Ich glaube, dieses Wer bin ich? Diese Frage nach der Identität stellen sich viele Menschen, egal welches Geschlecht sie haben.
Ja.
Und es ist gar nicht so leicht, das zu beantworten. Und es ist auch so das ist ja auch eine Metamorphose. Und da kommen ja Gott sei Dank noch neue Sachen drauf, die uns hoffentlich irgendwie gelassener machen, die uns hoffentlich klüger machen und so weiter. Deine Antworten haben mir auf jeden Fall.
Ich habe noch.
Da ist noch was.
Ja, ich habe noch, weil, weißt du, ich glaube, mit dieser Identität. Ich glaube, es ist manchmal sogar fast ein bisschen dankbar, wenn du dem Ding einen Namen geben kannst. Also ich kann ja sagen, ich habe mich vorher nicht so wohl gefühlt, weil ich irgendwie in einem falschen Körper in irgendeiner Form drin war oder so, dass es sich so ein bisschen angefühlt hat. Jetzt habe ich was gefunden, aber es ist nicht nur Gender, es ist auch, dass ich Comedy machen darf, dass ich in Amerika leben darf, dass ich die Dinge, dass ich den Humor ausleben darf, den ich selbst, also diese ganzen Dinge. Aber ich habe, wenn du so willst, habe ich so ein Label, ne? Und das haben manche nicht. Und die müssen trotzdem ihre Identität finden. Also manchmal denke ich so, vielleicht ist es sogar fast ein bisschen einfacher, so eine Art Label zu haben und zu sagen, jo, ich hab mich gefunden und ich bin jetzt in meiner Identität angekommen und das war die Gender-Identität. Und andere müssen da so ein bisschen anders es finden. Aber ich bin bei dir. Am Ende des Tages durch Spiritualität, durch Berufswahl, durch Landeswahl sind wir alle irgendwie in irgendeiner Form, haben wir das Glück oder die Chance, uns zu finden und selbstbewusster zu werden. Und also ich wünsche das jedem.
Ich auch. Wie finden dich Menschen, die dich suchen und die jetzt die Tour in diesem Jahr verpasst haben?
Vielen, vielen Dank. Also meine Tour geht noch bis Ende Mai. Ich bespiele noch 3 Städte, Kassel, Essen und Hamburg.
Wo kann man die Tourdaten?
Auf meiner Webseite, danke, dass du fragst, www.anniqueadel.com oder .com und natürlich auf Instagram @anniqueadel.
Es war mir ein Vergnügen und es war natürlich auch ein bisschen egoistisch, weil ich dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen konnte und das mit meinem Beruf verbunden habe. Whitney Houston hast du mitgebracht, One Moment in Time.
Auch ein bisschen cringe, muss ich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, aber pass auf. Ich versuche jetzt mal Kreise zu schließen. Durch meine Spiritualität, durch meine Werkzeuge, die ich mir zugelegt habe, sei es Meditation, sei es das schöne 5-Rhythmen-Tanzen, sei es meine Identitätsfindung, bin ich dazu gekommen, dass ich habe jetzt einen Life-Coach mir in irgendeiner Form organisiert, das ist mein nächstes Tool, da kannst du jetzt Therapeut oder was auch immer zu sagen. Und durch diesen Life-Coach habe ich jetzt mir ein Video schneiden lassen, wie mein Leben in der Zukunft aussehen soll. So. Und dieser Song soll mich irgendwie immer an dieses Video erinnern und er ist auch auf die Grundlage meines Videos, was ich jeden Morgen gucke, wie mein Wunschleben aussieht.
Wie bitte?
Ja.
Das kann jetzt nicht ein Schlusswort sein, weil natürlich muss ich dich dann fragen, wie kommst du auf die Idee, die Zukunft vorwegzunehmen, zu visualisieren und was ist das für eine Zukunft?
Das werde ich nicht sagen, aber das ist ja ganz normal, dass diese Manifestationsgedanken und Vision Board und so, kennst du das nicht?
Nee.
Nee?
Nee, ich kenne die Worte, aber ich glaube, ich würde so nicht leben wollen.
Nee? Witzig, ja. Also ich war auch ein bisschen dagegen, aber in irgendeiner Form, ich lasse mich einfach, mein großer Vorsatz für 2025 und für auch dieses Jahr ist einfach Ja zu sagen und das ist da Teil davon. Einfach diese Videos angucken, manifestieren und dann dieser Song dazu und der soll mich einfach in die nächsten Jahre tragen.
Viel Glück dabei. Und viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.
Each day I live, I want to be a day to give the best of me.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.